ARD. Talk mit Tees.
David Bowie war dann wirklich meine erste große Liebe. In dem Video zu China Girl hat er die ganze Zeit mit so einem Mädchen da am Strand rumgemacht und ich war total eifersüchtig. Das habe ich ihm echt nicht verziehen. Donnerschlag und dann kam so eine Wand von Regen runter. Und anders kann eine Begegnung mit Nick Cave auch nicht enden. So. Das war also so ein apokalyptischer Regen, der da runterkam. Dann haben wir einen Telefontermin ausgemacht und dann hat er mir das um die Ohren gehauen und hat gesagt, das ist total langweilig. Mein Gott, Reinhard, du machst einen Comic, da kannst du alles machen. Du kannst mich auch auf den Mond schießen.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir gerne die interessantesten Gäste in diesen Podcast ein. Heute ist das Reinhard Kleist mal wieder. Er zählt ja zu den renommiertesten und erfolgreichsten Comicautoren in Deutschland. Bekannt wurde er insbesondere mit seinen biografischen Graphic Novels über Musiker wie Johnny Cash, I See a Darkness hieß es, oder Nick Cave, Mercy on Me. Oder zuletzt David Bowie. Da ist Ende 2024 der zweite Teil erschienen über die Berlin-Jahre von David Bowie. Low. Hier erfahrt ihr, was David Bowie für Reinhard Kleist bedeutet hat. Er war nämlich in ihn verliebt. Und wie der Kontakt zu Nick Cave zum Beispiel entstand und die erste Begegnung verlief. Das sind alles wirklich ganz besondere Momente.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
So, schön, dass wir wieder zusammen sind hier. Mittlerweile jedes Jahr. Du bist ja so fleißig.
Nein, nicht jedes Jahr.
Letztes Jahr waren wir zusammen. Da haben wir über Johnny Cash zum Beispiel gesprochen. Cash und alles Mögliche. Wenig über David Bowie, ein bisschen nur und auch wenig über Nick Cave. Aber dafür haben wir denn heute Zeit. Reinhard, du einer der renommiertesten, einer unserer erfolgreichsten Comicautoren hier in Deutschland, bekannt auch.
Ich wurde gerade von der FAZ als Großmogul der deutschen Biografie-Comics bezeichnet.
Und wie klingt das für dich?
Merkwürdig. Es klingt ein bisschen nach Isnogut.
Was ist Isnogut?
Isnogut ist dieser Comic, so eine Comicserie über so einen, den Großvisier, der immer.
Genau.
Was wollte er werden? Nicht Mogul? Ich glaube, ich möchte Visier anstelle des Visier. Nee, es ging noch anders. Egal.
Ich habe witzigerweise ein Bild im Kopf, aber habe diese kleine Serie, die lief auch so in Comic-Strips, glaube ich, oder täusche ich mich da?
Ja.
Nein, habe ich irgendwie im Blick gerade und ich habe ein Bild, aber ich weiß nicht, wo die gelaufen ist. Lief sie in der Tageszeitung immer?
Na, ich kenne sie nur so als Alben. Das war auch derselbe Texter wie Asterix, Goscinny hat das getextet. Und das waren eigentlich immer so kurze Episoden darüber, dass dieser Isnogut, der wollte immer halt den Herrscher stürzen und ist dabei immer gescheitert.
Gut, so einer bist du jetzt also, laut FAZ.
Genau, so einer bin ich jetzt.
Du fühlst dich daran erinnert. Ja, den Johnny Cash mit I See a Darkness hattest du gemacht. Nick Cave, natürlich Mercy on Me. Und zuletzt David Bowie. Und da ist jetzt ganz aktuell der zweite Teil erschienen. Da geht es um die Berlin-Jahre. Der David Bowie, hier um die Ecke. Ansonsten hast du auch noch ein paar ganz andere spannende Projekte gehabt in diesem Jahr 2024, über die wir dann auf jeden Fall auch noch gleich schnacken.
Ja.
Ich sehe dein Shirt, dein Hoodie, den du anhast. Nick Cave for Bravehood. You've gotta just keep on pushing. Push the sky away.
Ja, das ist eine Liedtextzeile aus dem Lied Push the Sky Away. Und das ist so ein Shirt, das hatten die mal gemacht vor, ich glaube, 2 Jahren. Und wenn man das gekauft hat, gingen halt ein Teil der Erlöse, ging dann halt an Ukraine. Und haben ganz viele Musiker mitgemacht. Ich glaube, Elton John auch und Nick Cave. Und natürlich musste ich dieses Shirt haben. Und das ist mein Lieblingsshirt geworden. Es hat eine fantastische Qualität und hält richtig gut warm bei diesem kalten Winter.
Guck mal, dass ausgerechnet auch noch diese Art von Shirts auch noch so eine gute Qualität haben und sich unendlich oft waschen lassen und sie sehen immer noch aus wie am ersten Tag.
Absolut,
ja. Ja, ein Brave Hoodie hätte man draus machen können. Ist ein Brave Hoodie.
Ist ein Brave Hoodie, ja, genau.
Weil es ein Hoodie letztendlich. Brave Hood heißt die Aktion. Du Großmogul der deutschen oder auch internationalen natürlich Biografie-Hoodies, Biografie-Comics, David Bowie und Low. Das ist das neue Werk. Ihr hattet neulich auch große Premiere in den Hansa-Studios hier in Berlin, wo David Bowie auch eine Zeit lang aufgenommen hat. Er hat so knapp 2,5 Jahre hat er in Berlin gelebt in den 70er Jahren und hat in den legendären Hansa-Studios aufgenommen. Woran denkst du zuerst, wenn du Hansa-Studios hörst? Also wenn jetzt nicht natürlich in Bezug auf David Bowie zum Beispiel, aber Hansa Studios. Welche Glocken klingen da bei dir als erstes?
Natürlich die David Bowie Glocken.
Ja klar, bei dir ja. David Bowie. Bei mir ist es witzigerweise Bonnie M. aus meiner Jugend. Bonnie M. hat, das hat man damals wahrgenommen, auch in den Hansa-Studios aufgenommen, in den 70er Jahren. Das war kurz nach David Bowie, wenn nicht sogar vielleicht
ja, und zur gleichen Zeit. Kurz vor David Bowie haben die Flippers dort aufgenommen. Also das ist schon unglaublich, wer alles dort gewesen ist. Es gibt so eine Webseite, wo so eine alphabetische Liste ist. Also es gibt kaum jemanden, der da nie aufgenommen hat. Und wirklich irrsinnig große Namen, Depeche Mode, U2 und dann aber auch Hildegard Knef, Udo Jürgens und Udo Lindenberg. Also es ist schon eine wahnsinnig illustre Riege von Leuten. Und das ist natürlich so, es gibt halt das Hansa-Studio und im selben Gebäude gibt es den Meistersaal. Und Meistersaal war vorher eigentlich auch der Ort, wo aufgenommen wurde. Es ist eine riesige Halle, es ist super schön. Ja. David Bowie hat es als The Big Hall by the Wall bezeichnet. Mhm. Und dort konnten wir halt jetzt unsere Veranstaltung machen. Und ich war natürlich dann auch im Zuge dessen dann mal oben im Hansa-Studio und hab dann da mir das auch mal angucken können. Also ich bin schon vorher mal da gewesen zu Recherchezwecken.
Das glaube ich.
Aber jetzt wusste ich natürlich alles Mögliche über das Hansa-Studio. Und da war dann so ein Techniker und der hat uns das alles so gezeigt. Und dann habe ich den Techniker dann natürlich erstmal gefragt, na, wo ist denn der Harmonizer? Das ist so ein besonderes Instrument, was die damals benutzt haben, um Low aufzunehmen. Wie so ein Verzerrer eigentlich, würde man glaube ich sagen. Ich bin kein Musiker. Und der Techniker hat dann in die Ecke gezeigt und hat gesagt, da steht er. Und ich habe dann geguckt und habe dann gesagt, nee, das ist das Nachfolgemodell, oder? Mhm. Und ich glaube, der war da so ein bisschen beeindruckt.
Weil es war das Nachfolgemodell.
Es war das
Nachfolgemodell. Also ich hätte jetzt gedacht, der würde sagen, nein, das ist das Original.
Nee, es war nicht das Original. Das habe ich erkannt, weil das Original hatte ich dann schon recherchiert und wusste, wie es aussah. Und das sah so ein bisschen anders aus. Und da konnte ich dann so ein bisschen fachsimpeln mit dem Herrn.
Wo ist das Original heute?
Das würde ich auch mal gerne wissen. Ah. Also das ist mit so vielen Sachen, die mir so die so aufgetaucht sind bei der Recherche, wo ich dann immer gedacht habe, mein Gott, irgendwo muss das doch sein. Zum Beispiel das Fahrrad von David Bowie. Der hatte ein Fahrrad hier gehabt, das hat er von seinem Vermieter gekriegt. Ich habe die Marke rausgekriegt und ich habe auch tatsächlich ein Foto gefunden, wo man David Bowie auf diesem Fahrrad sieht. Also es ist ein Raleigh mit drei Gängen. Ah. Wenn irgendjemand das im Keller stehen hat, sofort bei mir melden.
Also Raleigh mit R-A-L-E-I-G-H.
Genau.
Wie die Stadt, glaube ich, in North Carolina, glaube ich, heißt der. Raleigh ist, glaube ich, sogar die Bundeshauptstadt oder so von North Carolina, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ein Freund von mir wohnte da oder kam von dort und deswegen hatte ich das so in Erinnerung. Okay, und die Farbe war?
Ich glaube, schwarz.
Ein schwarzes Raleigh-Fahrrad, drei Gänge.
Ich vermute mal, dass es schwarz war. Also zumindest das Modell, was ich dann gefunden habe, das war schwarz. So.
David Bowie wohnte ja in Berlin-Schöneberg in der Zeit damals. Hauptstraße 155?
155, genau.
Okay, gut. Hat er da das Fahrrad auch dann abgestellt immer?
Ich vermute es.
Okay, also vielleicht müssen wir so in dem Bereich suchen. Also es muss irgendwie aus der Ecke dann kommen. Also es kann natürlich woanders gelandet sein.
Ja, also ich weiß, dass die Leute, die die Wohnung vermietet haben, die haben da halt auch so einen Laden unten gehabt, so eine Autowerkstatt oder Autoteileladen. Und von denen hatte er wohl das Fahrrad gekriegt. Und ich habe jetzt in dem Comic habe ich so die Geschichte weitergespannt. Da haben wir gesagt, so David Bowie hat dann hat Berlin verlassen und Iggy Pop ist ja noch ein bisschen da geblieben. Und dann habe ich so eine Szene erfunden, wie dann David Bowie zum Hausmeister sagt, geben Sie das Fahrrad an Iggy Pop, vielleicht will er doch nochmal die Liebe zum Fahrradfahren entdecken. So höre ich damit auf. Das habe ich mir ausgedacht.
Ja.
Aber vielleicht ist dieses Fahrrad in der Hauptstraße geblieben und irgendjemand hat sich's gekrallt.
Hast du denn Nachfahren von dieser Familie damals, die diese Werkstatt hatten, auch mal befragt? Hast du gesagt, darf ich in ihren Keller mal gucken?
Nein, ich habe nur Interviews mit denen gelesen, die halt sind so vor einigen Jahren mit denen geführt wurden. Aber klar, ich würde natürlich jederzeit gerne mal in den Keller gucken. Aber einbrechen werde ich nicht. Irgendeiner wird es haben und vielleicht weiß die Person das noch gar nicht mal oder vielleicht ist es auch in einem Kanal gelandet, keine Ahnung. Nein, so ein Gegenstände, ja, die haben dann ihre eigene Geschichte. Und das finde ich ja dann auch immer faszinierend, wenn man dann so ein bisschen so recherchieren kann und gucken kann, so welches Gerät war das, wie sahen die Zimmer aus zum Beispiel auch. Ich habe dann auch ein bisschen so geguckt, es gibt ja halt einerseits die Wohnung, wo David Bowie mit Iggy Pop zusammen gewohnt hat und mit Coco Schwab, mit der Assistentin. Und dann ist er dann irgendwann Iggy Pop ausgezogen, mehr oder weniger unfreiwillig,
ja.
Und hatte aber im selben Haus eine kleine Wohnung gehabt. Und das war tatsächlich der erste Mietvertrag, den Iggy Pop mal hatte. Für 184 Mark, glaube ich, warm, aber ohne Warmwasser. Das, okay. Das habe ich, glaube ich, in der Biografie von Iggy Pop gefunden. Und von dieser Wohnung gibt es einigermaßen viele Fotos. Die hat Esther Friedmann geschossen. Das war die Freundin von Iggy Pop. Die war auch Fotografin, sehr gute Fotografin. Und es gibt auch ein paar Fotos aus der gemeinsamen Wohnung. Sie hat aber hauptsächlich natürlich das Zimmer von Iggy Pop fotografiert.
Im Hinterhaus dann?
Nee, das war im Vorderhaus.
Das schon aus der WG?
Das war aus der WG.
Aus der WG, genau. Aus der richtigen WG-Zeit, wo er dann aber geflogen ist. Es gibt diese kleine Geschichte, die du auch erzählst in deiner Graphic Novel, dass er permanent die Sachen von David Bowie aus dem Kühlschrank weggefressen hat. Und da war David Bowie sauer. Gibt es dafür Belege?
Also, natürlich nicht.
Ach so, hast du dir aber nicht ausgedacht.
Nee, diese Geschichte auch gedacht,
hat man auch schon in der Vergangenheit mal gehört.
Ja, ja, ich habe die auch sogar schon mal vorher erzählt. Ich habe ja mal so eine Serie gemacht in der City, als es die noch gab. Das waren die Berliner Mythen. Und da habe ich so Geschichten erzählt, die so ein bisschen zu dem Legendenschatz von Berlin gehören, aber die man jetzt nicht en Detail weiß. Und da habe ich die Geschichte von David Bowie und Iggy Pop auch so ganz kurz erzählt. Und da tauchte das mit dem Kühlschrank halt auch schon auf. Diese Geschichte ist halt irgendwo immer wieder kolportiert. Und wahrscheinlich hat sie auch David Bowie in Interviews mal erzählt oder Iggy Pop auch mal. Und wie das bei solchen Geschichten ist, so Legenden, die setzen sich halt fort. Und aus einem kleinen Moment, wo vielleicht Iggy Pop mal was aus dem Kühlschrank genommen hat, wird dann gleich so eine ganze Serie, als ob er immer alles von David Bowie aufgefressen hätte.
Ja.
Wahrscheinlich stimmt es so nicht, aber ist auch egal. Das sind die Legenden des Rock.
Ja. David Bowie, der Iggy Pop sozusagen aus Los Angeles mitgebracht hat. Dort hat er zuvor gelebt. Dort ist er geflüchtet im Prinzip nach Berlin, wo er etwas anonymer war. Die Zeit war relativ heftig in Los Angeles oder überhaupt in Kalifornien. Das war nicht nur Koks, er war auch heroinabhängig? Oder
also meines Wissens war er nicht heroinabhängig.
Also, aber er hat Heroin genommen? Das hört jetzt, weiß ich doch irgendwo.
Vielleicht hat er es auch mal genommen.
Habe ich nicht sogar bei dir gelesen in der Graphic Novel? Nein,
nee.
War woanders dann. Okay, woanders, ja. Aber er war Alkohol, Koks, es ging ihm richtig schlecht. Er war im Prinzip wirklich ganz oben, aber körperlich ganz unten und er brauchte etwas Neues und deshalb ist er nach Berlin gekommen für diese 2,5 Jahre. Warum hat er sich Berlin eigentlich ausgesucht?
Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Es sind so mehrere Punkte, das habe ich dann halt auch mir dann so drauf gelesen. Das ist halt einerseits natürlich die Kunst und die Musik war. Er war total fasziniert von den Krautrock-Bands, deren Einfluss man auch dem Album Station to Station hören kann, was er ja noch in Amerika gemacht hat. Can, Kraftwerk, so, das fand er total irre. Und dann hatte er eine wahnsinnige Faszination für das Berlin der 20er Jahre. Christopher Isherwood, den er auch mal kennengelernt hat. Dieses Buch Goodbye to Berlin, ist so eine Bibel für ihn gewesen.
Ja.
Und als er nach Berlin gekommen ist, hat er tatsächlich so teilweise diesen Roman versucht nachzuleben. Und ich glaube auch, die Wohnung in der Hauptstraße war auch so ein Grund dafür, dass er so ein bisschen so ein Bohem-Leben führen wollte. Und natürlich die Beziehung zu Romy Haag war da sehr...
Romy Haag, eine sehr schillernde, ja, was war sie, Travestie-Künstlerin?
Travestie-Künstlerin und sie hatte dieses diesen Laden gehabt, diese Bar und mit Bühne. Chez Romy Haag hieß es.
Ja, wo sie auch oft aufgetreten ist.
Wo sie total oft aufgetreten ist, wo es sehr lustige Videos gibt, so ganz schummerig, was damals halt so mal jemand aufgenommen hatte, wo sie aufgetreten ist. Das fand ich schon ganz toll. Also, und ihn hat das, glaube ich, einfach so dieses Ambiente und dieses Verruchte und so, das hat ihn total angezogen und auch um diese Zeit so nachzuleben. Es gibt ganz wunderbare Fotos von den beiden.
Ja, was war in den Videos denn zu sehen? Weil du sagst, sehr, also schummrig natürlich, was ging ab auf der Bühne?
Ja, das waren trashige Tuntenshows.
Ja.
So, sehr lustig. Okay. Und ein anderer Grund ist lustigerweise gewesen, dass sie auch nach Berlin gegangen sind, um Geld zu sparen. David Bowie war zwar irgendwie auf einem seiner Höhepunkte, allerdings hat diese Verfahren, diese Streits mit seinen ehemaligen Managern, hat halt super viel Geld aufgefressen. Und tatsächlich hatten sie dann auch gesagt, so, gehen wir nach Berlin, das ist billiger.
Mhm. Und dann war es die Kultur natürlich, du hast auch gesagt, er ist ja mit dem Fahrrad auch dann durchaus mal quer durch Berlin gefahren. Er liebte das Brücke-Museum. Die Künstlergruppe Brücke haben ja ein eigenes Museum dort und da war, Expressionisten sind es, ne?
Ja, das ist ein Expressionisten.
Hat er geliebt, ne?
Ja. Ich habe es ihm nicht so richtig abgenommen, dass er da angeblich von Schöneberg mit dem Fahrrad hingefahren ist. Also ich bin mir sicher, dass er zwischendurch die S-Bahn genommen hat und auch später das vielleicht das Auto, wo ich dann irgendwo gelesen habe, so das Auto haben sie auch ausgesucht, weil hinten ein Fahrrad reinpasst. Und das Brücke-Museum, das war insofern ein großer Einfluss auf ihn, dass er da diese Bilder gesehen hat, zum Beispiel von Otto Müller. Da gibt es ein wunderschönes Bild, da ist ein küssendes Pärchen und die sind Umgebung von so einer ganz hohen Mauer.
Mhm.
Und das war angeblich auch so ein Einfluss für den Text von Heroes.
Ja.
Und
genau, denn wie lautet die Zeile in Heroes, wo ja, quasi kissing, dieses Bild gezeichnet
kissing
wird?
Kissing by the Wall.
Ja.
Und dann gab es halt auch ein Gemälde, das heißt Rocariol. Jetzt bin ich gerade nicht sicher, wer der Maler war. Heckel, glaube ich, oder Hecker.
Ja.
Und dieses Bild haben sie im Grunde genommen nachgestellt für ein Plattencover von Iggy Pop. Da steht Iggy Pop irgendwie genau in der gleichen Pose wie der Mann auf diesem Gemälde. Das ist total lustig, das zu sehen. Und natürlich, da habe ich mich, das ist visuell natürlich großartig. Ich habe mich dann in der Geschichte natürlich auch drauf gestürzt, als David Bowie mit Iggy Pop dann ins Museum geht und Iggy Pop dann so, Moment mal, der sieht ja aus wie ich. Und dann zeigt David Bowie den Iggy Pop und Coco Schwab, die dann mit dabei ist, zeigt er dann halt dieses Gemälde von Otto Müller und sagt ihnen, dass er das so wunderschön findet. Und das sind so Momente, die ich halt toll finde, wenn man so ein Buch macht, wenn man Querverweise herstellen kann, wenn man eigentlich so quasi, das sind ja so ein bisschen trockene Fakten, er war da und davon beeinflusst, wenn man das in eine Szene einbauen kann, ja. Wenn man es zeigen kann, dann entwickelt der Comic halt die Kraft, die er haben kann.
Hey, dass David Bowie am Ende das Fahrrad in die S-Bahn geschoben hat, vielleicht, das hättest du aber auch zeichnen können.
Ich habe es angedeutet.
Das ist angedeutet. Ich hatte so, im Hinterkopf hatte ich es, aber ich, vor allem sehe ich das Bild, wie er Fahrrad fährt und quasi durch ganz Berlin, was ihm aber auch, glaube ich, an einer Stelle einen auch nicht so richtig glaubt, oder ist da nicht so eine Passage, die du gezeichnet hast?
Ach so, ich habe dann...
Irgendwie wird es kommentiert.
Naja, es wird kommentiert. Er sagt, ich glaube, Iggy Pop sagt dann so, ach komm, Alter, das hast du in meinem Auto gemacht.
Okay,
das ja. Aber so, auch aufgrund dieses Fotos weiß ich halt, er ist Fahrrad gefahren und er liebte Fahrradfahren in Berlin.
Ja.
Da ist eine Verbindung zwischen uns beiden. Ich liebe auch Fahrradfahren, auch in Berlin. Auch wenn das damals noch sehr viel... anders gewesen sein muss, weil es ja noch keine Fahrradwege gab.
Ach so, ja. Stimmt, aber auch weniger Autos.
Es gab auch weniger Autos, deutlich
aber, weniger. Aber auch weniger Autos. Was ist mit Iggy Pop eigentlich passiert? Von wann war Iggy Pop mal ganz groß? Denn zu der Zeit lief ja irgendwie gar nichts bei ihm, oder? Bowie hat den einfach mit rübergebracht, der war auch irgendwie relativ unten. Bowie hat dann Alben von ihm produziert, auch im Hansa-Studio. Wann hat Iggy Pop seine große Zeit?
Das kann ich auch gar nicht so genau sagen. So irgendwie,
weil der ist ja ein großer Name, Iggy Pop.
90er, aber er war jetzt nie so ein Typ, der halt so einen Nummer-1-Hit hatte.
Nee, das nicht.
Und wirklich lustig, also das musste ich auch immer zweimal lesen. Tatsächlich, bevor David Bowie ihn nach Berlin geholt hat, hat Iggy Pop zum Teil im Callcenter gearbeitet. Und ich weiß nicht genau, für was für eine Firma, aber Kühlschränke verkauft hat oder so.
Mhm.
Aber allein die Vorstellung davon finde ich so lustig, dass er bei Leuten anruft, um denen was zu verkaufen. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen oder ob er überhaupt irgendeinen Vertragsabschluss hingekriegt hat. Also er war richtig down und dann hat er halt in Berlin zwei Alben gemacht mit David Bowie, die so gut sind und halt auch Hits hatten.
Wie zum Beispiel? Bin da gar nicht mit vertraut mit Iggy Pop. Ich kenne immer nur den Namen und den Typen. Ich weiß, wie er aussieht.
Sister Midnight zum Beispiel, okay. Also das Album The Idiot. Der war das andere, habe ich jetzt vergessen. Ja, und dann ist es bei ihm immer so ein Auf und Ab gewesen. Ich finde ihn ja, also er hat mir musikalisch nie so viel bedeutet wie David Bowie, aber ich finde den schon schon großartig. Und vor allem, er hat eine der tollsten Stimmen des Rockbusiness bis heute.
Der lebt noch, ne?
Er lebt noch, ja.
Wo wohnt er?
Keine Ahnung, aber tritt nächstes Jahr in Berlin auf wieder.
Guck mal, hast du das Ticket schon?
Ich wollte es kaufen, aber sind noch nicht freigeschaltet.
Dann hast du dir diese eine Szene ausgedacht oder sie wurde kolportiert, wie David Bowie und Iggy Pop auf der Straße sind in Berlin. Und du siehst aber im Hintergrund Iggy Pop, der in einer gelben Telefonzelle telefoniert hat. Der kommt aber nicht mehr raus, die Tür klemmt. Wie kamst du auf die kleine Szene?
Das ist total irre. Wann ist Titanic in die Kinos gekommen?
Oh Gott, Titanic in die Kinos. Ich würde 98, sagen, vielleicht so, 99, vielleicht so 96, ja, 97, 98.
Und da bin ich mit Leuten in Kino gewesen, im Zoopalast, wo es vorher diese komischen Lasershows gab, die sie so gemacht haben. Und die haben mir diese Geschichte erzählt, dass sie das Ehepaar gewesen wären, die an der Telefonzelle vorbeigelaufen sind und da wäre so ein verrückter Amerikaner drin gewesen, der da nicht rausgekommen wäre und das wäre Iggy Pop gewesen. Ich weiß nicht, diese Geschichte, ich fand die total lustig. Im Nachhinein dachte ich so, aber woher wussten die denn dann später, dass es Iggy Pop war?
Ja.
Egal.
Das war mein erster Gedanke auch. Hatten die David Bowie gar erkannt? Also einige, gerade in der Szene, haben ihn erkannt. Er war dann auch innerhalb der Szene, Nachtclubs und so, da war Bowie ein Star. Aber auf der Straße haben ihn viele wahrscheinlich nicht erkannt in Berlin.
Ja.
Ne?
Zur damaligen Zeit. Einige haben mir schon auch jetzt so einen Nachklapp von dem Buch halt geschrieben, dass sie David Bowie im Taxi rumgefahren hätten oder auf der Straße mal erkannt hätten. Also so ganz unbekannt ist er nicht gewesen. Nee. Klar. So, aber diese Geschichte mit der Telefonzelle, die tauchte dann irgendwann später tatsächlich irgendwo in der Biografie wieder auf, wo ich dachte so, okay, die Geschichte ist zu gut, die muss ich einbauen.
Welche Orte hast du denn aufgesucht, als du nach Berlin gekommen bist damals? Also zunächst mal, die Jahre, wann war Bowie? 76, 77, so um den Dreh war hier, ne?
Ja.
Wo warst du zu der Zeit noch in Nordrhein-Westfalen?
Ne? In Nordrhein-Westfalen und hat mit Lego gespielt.
So. Okay. Wie hast du Bowie? Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 54.
54. Zwei, drei Jahre jünger als ich. Ich habe gar keinen Bezug zu Bowie gehabt. Also erst viel, viel später. Auch dann erst so durch Modern Love und was weiß ich, die Nummer 1 Hits oder Let's Dance. Ne? Da kam eigentlich erst Bowie in mein Bewusstsein. Wann war es bei dir und wie?
Bei mir war es eigentlich auch erst kurz vorher mit Ashes to Ashes.
Ashes to Ashes, ja.
Und da war ich 8 oder 9 Jahre alt und das lief irgendwie im Radio und ich weiß, dass ich dieses Lied wahrgenommen habe und dass ich Angst vor dem Lied hatte. Ich fand das total unangenehm. Und lustigerweise bringe ich es immer irgendwie mit dem Film von Roman Polanski, Tanz der Vampire, zusammen. Keine Ahnung warum. Ja. Auf jeden Fall war das erste Poplied, das ich halt wirklich wahrgenommen habe, auch den Interpreten wahrgenommen habe. Ich glaube, das Video habe ich damals noch nicht gesehen. Aber naja, kurze Zeit später war dann halt dieser David Bowie überall mit Let's Dance. Und dann hat man natürlich vor der Glotze gehangen als Teenie und hat sich Formel 1 angeguckt. Diese Musiksendung, wo Videos gespielt wurden und wo Künstler auch live im Studio aufgetreten sind. Also live in Anführungsstrichen. Und das haben wir uns zweimal die Woche angeguckt. Es wurde ja auf den dritten Programmen ausgestrahlt, einmal bei WDR, einmal bei SWR3, glaube ich. Und dann hingen wir halt beide Male vor dem Fernseher und David Bowie war dann wirklich meine erste große Liebe. Wahnsinnig gut aussehende, mysteriöse Typ, der so eine Ausstrahlung hatte von, mein Gott, da gibt's noch was anderes in der Welt als das kleine Dorf in der Voreifel.
Ja, wie hieß das? Wie heißt dein Dorf nochmal?
Weilerswist.
Aus Weilerswist.
Weilerswist, also genauer gesagt.
Aus den Verkehrsnachrichten.
Ja, da ist Stau zwischen Köln-Löwenich und Abfahrt Weilerswist. Ja.
Welche Orte hast du als erstes mal aufgesucht, um Bowie auch noch zu entdecken und dem, was vielleicht zurückgeblieben ist?
Naja, als ich nach Berlin kam, da war ich halt erstmal so interessiert, also natürlich an der schwulen Szene, was für Clubs gab's da und so. Und ich habe in Mitte gewohnt, am Rosenthaler Platz. Und dann war ich halt erst so Ackerkeller und solche Orte. Das war so mein Revier und diese ganzen komischen Bars, die es da gegeben hat, die manchmal nur einen Tag in der Woche auf hatten. Oder irgendwelche Underground-Clubs. Es gab den Eimer natürlich. Es gab das Sexyland. Das war in den Toiletten vom Straßenbahnhaltestelle Rosenthaler Platz. Das war so unter der Erde. Das waren tatsächlich die ehemaligen Toilettenräume. Total lustig. Und das war so mein Revier da so ein bisschen. Und dann habe ich Techno entdeckt. Dann war erstmal Techno-Phase angesagt. Und dann hatte ich mit David Bowie auch nicht viel am Hut. Das war dann uncool. Und dann natürlich kam ich irgendwann später dann wieder auf Bowie zurück. Also ich habe die ganze Zeit beobachtet, was der so macht. Und es gab dann doch den Moment, wo ich wirklich wieder zu ihm zurückgefunden hat. Das war das Album Outside. Das fand ich wahnsinnig gut. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wann das rauskam. Aber auf jeden Fall hatte ich die Idee gehabt, daraus einen Comic zu machen. Aus der Geschichte. Das ist ja ein Konzeptalbum. Also er wollte da halt auch so eine Geschichte erzählen. Ja. Sehr düster. Das Ganze total abgefahrene Musik. Und ich hatte dann über meinen Verlag, bei dem ich damals war, das war ja so EHAPA, und mein Redakteur, der Georg Tempel, der war auch großer David Bowie-Fan. Und dann hatten wir halt das Projekt angegangen und wollten uns bewerben beim Management von Bowie, einen Comic aus diesem Album zu machen. Und das Management hat damals abgelehnt. Die hat das nicht interessiert. Jahre später gab es die Ausstellung hier im Martin-Gropius-Bau, die David Bowie-Ausstellung. Die große David Bowie-Ausstellung, die fantastisch war.
Ja.
Und in einer Vitrine lag das Comic, aber jemand anders hat es gemacht.
Oh, ja. Kein deutscher Künstler.
Nee.
Wenigstens kein deutscher Künstler. Nee,
es war kein deutscher Künstler. Ja. Nee. Ich fand es nicht gut. Natürlich fand ich es nicht gut.
War es wirklich nicht gut? Wie findest du es jetzt?
Es war wirklich nicht gut.
Wo du die Größe hast, auch anderes anzuerkennen.
Nein, es war nicht gut.
Es war wirklich nicht gut.
Ja, aber ich habe ihn dann halt auch zwischendurch halt einfach so aus den Augen verloren. Der ist hier in Berlin aufgetreten und ich bin nicht hingegangen. Ich könnte mich immer noch ärgern. Aber ich habe ihn tatsächlich live gesehen. Ich war so 99, war ich in New York gewesen und dann bin ich mit meinem damaligen Freund, der hatte irgendwie Tickets besorgt für einen David Bowie-Auftritt in der Radio City Music Hall und da haben wir den gesehen.
Ach cool. Also damals diese Phase Let's Dance, China Girl, da wurde es ja auch richtig poppig. Wie war es für dich?
Ja, das war furchtbar. In dem Video zu China Girl hat er die ganze Zeit mit so einem Mädchen da am Strand rumgemacht und ich war total eifersüchtig. Das habe ich ihm echt nicht verziehen.
Wer wohnt denn heute in dieser Hauptstraße 155? Wer wohnt da heute?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist eine Arztpraxis drin.
Gott.
Ja.
Und Haben die irgendeine Referenz auf den ehemaligen Mieter dieser Wohnung? Weißt du das?
Nee.
Warst du da nie drin?
Nee, ich war nie drin.
Aber wieso denn das nicht? Will man nicht da rein? Weil man, oder ist es alles so komplett renoviert und kernsaniert?
Kernsaniert.
Dass da keine DNA mehr von David Bowie dranhängt.
Ja, da ist, glaube ich, nichts mehr drin. Und man will die Leute da auch nicht nerven.
Ja, ist richtig.
Da ist jeden Tag, kommen da Touren vorbei. Und es gibt ja auch diese schöne Stelle so an der Wand, wo so ein Bowie, da ist jetzt so eine Skulptur von dem Gesicht an der Wand. Und da legen Leute Blumen hin. Und das finde ich total schön. Und ich bin da auch gewesen am Tag, nachdem er gestorben ist, bin ich zur Hauptstraße 155 gegangen und die ganze Straße, also der Bürgersteig, war voll mit Blumen und Kerzen und Karten und so. Und da standen zwei Mädchen, die waren vielleicht 16, 17, waren so ein bisschen Gothic-mäßig geschminkt und die haben so geweint. Das hat mich tief berührt, weil es so gezeigt hat, wie generationenübergreifend der Mann eigentlich war. Und immer noch ist.
Den sterbenden Bowie, der Legende nach natürlich auch mit dem allerletzten Album Black Star auch seinen Tod ein bisschen angekündigt hat, heißt es. Er liegt ja auch in einem Krankenbett dann im Video. Den hast du auch noch mit eingebaut. In einem dieser letzten Videos liegt er ja im Bett mit dieser Augenbinde. Das Auge ist verbunden und hat aber so zwei schwarze Punkte. Was bedeutete das? Weißt du das?
Ich weiß es nicht, was es wirklich bedeutet. Ich weiß, dass auch diese, also wie vieles bei ihm, beruht das auch wieder auf anderen Künstlern. So. Also diese Maske mit den zwei schwarzen Knöpfen, diese Binde, die tauchte bei anderen Künstlern auch schon auf. Und er hat ja auch gerne Sachen so übernommen und dann bei sich eingebaut. Und ich fand dieses Video und wirklich, es hat mich schwer mitgenommen, weil das so intensiv ist, was er da macht, aber gleichzeitig auch so metaphorisch überhöht. Also es spielen so viele Sachen da eine Rolle und so ein Rückblick auf sein Werk. Und ich habe dann auch gedacht, naja, also ich wusste genau, ich höre mit der Berlin-Zeit auf und ich möchte eigentlich so erzählen auch, wie kam es dann dazu, dass er dann danach dieser unfassbar große Rockstar wurde, der Stadien gefüllt hat. Und das erzähle ich ja so ein bisschen mit diesem Thema der Mission des Rockstars. Und in der letzten Passage wollte ich dann auf dieses Thema kommen und dann auch mit so einem fantastischen Teil, wo ich mich dann wieder auf den Film 2001 beziehe, der für ihn ja sehr wichtig gewesen ist. Mhm. Und da nehme ich dann auch diese Elemente wieder auf, die bei ihm auftauchen. Einerseits dieser Film, andererseits diese Maske. Und dann erkläre ich auch, wer ist denn eigentlich der Erzähler in der ganzen Geschichte? Und warum haben wir das jetzt eigentlich vorher gesehen? Es ist im Grunde genommen, dass er dann diesen Schritt gemacht hat, dieser riesige Rockstar zu werden, ist halt eine Essenz aus dem, was vorher alles passiert ist. Mhm. Natürlich. Und damit ist die Geschichte auch für mich zu Ende erzählt.
Ja, also der Bowie auch aus dem Krankenbett von 2018, 19, wann war das? Die 16? Wann ist 16, er gestorben?
Ja, 16
war das. Auch 3 Tage, nachdem das Album erschienen war. Ne? Mhm. Und keiner wusste eigentlich, dass er so schwer krank war. Den Krebs hatte er geheim gehalten. Dann kam dieses Video, dann kam dieses Album, Black Star, merkwürdiges Video. 3 Tage später war er dann auch wirklich tot. Und der Bowie aus diesem Krankenbett mit dieser Augenbinde spricht dann ja auch mit dem Berliner Bowie. Und sagt irgendwie, sieh zu, dass möglichst viele Menschen noch in Zukunft deine Musik hören.
Genau, das noch gebraucht. Ja, das ist so quasi dann so der Kernsatz, der das so zusammenfasst, eigentlich so das, was wir vorher in den beiden Alben Starman und Low gesehen haben, das kulminiert dann in diesem Schlusssatz so, du musst so groß wie möglich sein, weil du musst so viele Menschen wie möglich erreichen, mitziehen und ihre kleine Welt retten.
Hatte David Bowie in der Berliner Zeit eigentlich wirklich seinen Sohn auch mal hier?
Ja.
Hat er sich um den gekümmert?
Ja.
Die Frau war eben noch in Amerika oder England?
Ja, in Amerika oder in der Schweiz.
Oder in der Schweiz.
So, die hat ja auch ziemlich viel Geld verpulvert.
Ja.
Und der Sohn war die meiste Zeit hier in Berlin. Der ist ja auch zur Schule gegangen.
Man kann sich gar nicht vorstellen, dass David Bowie sich auch nur annähernd um diesen Sohn gekümmert hat, oder?
Es ist schwer vorstellbar, weil er war ja nun auch längere Zeit auf Tour in der Zeit, wo er hier gewesen ist. Er war nicht kontinuierlich in Berlin in den Jahren 76 bis 79 rein, sondern er war dann auch auf Tournee. Und wie er das dann mit dem Sohn gemacht hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber,
interessant, oder? Aber irgendjemand muss es doch wissen.
Das muss irgendjemand wissen. Aber das stand in den Biografien auch nicht drin. Und das ist auch so ein Kapitel, das habe ich auch rausgelassen.
Ja, ja, so, ja. Aber er taucht halt auf. Ich hätte das gar nicht gewusst, aber er taucht auf. Und immer wieder, ich denke, jetzt wie? Der Junge war bei ihm in Berlin und Bowie hängt ja auch permanent in Clubs ab. Nachtleben war ja auch ganz groß. Mhm. Und er hatte einen Sohn, also quasi wie alleinerziehender Vater, mit Sohn in Berlin.
Ja,
also
ja.
Irgendwo muss da doch jemand gewesen sein, der sich um den Sohn gekümmert hat.
Ja, der muss auf jeden Fall Kindermädchen.
Hatte eine Nanny irgendwo dann. Mal, ja. Okay. Ja, wo ist der Sohn heute?
Der hat ja Filme gemacht. Der hat
wie heißt einen der?
Duncan Jones.
Duncan
heißt der.
Jones.
Weil David Bowie ist ja geborener Jones.
Mhm,
genau. Und der hat, finde ich, 2 ganz großartige Filme gemacht. Der eine heißt Moon, mit Sam Rockwell, glaube ich, heißt der Schauspieler. Und der andere, habe ich jetzt den Titel vergessen, mit Jake Gyllenhaal, so ein Zeitexperiment-Film, wo es halt immer so hin und her geht in Zeitebenen und so, der total Spaß macht zu gucken. Und dann hat das leider so ein bisschen verbacken. So die folgenden Filme haben mich nicht mehr überzeugt und jetzt im Moment weiß ich gar nicht, was er macht. Okay. Er hat auch mal Comics geschrieben, also Texte für Comics.
Echt? Okay,
ja.
Okay.
Und Was er jetzt zurzeit macht, keine Ahnung.
Ja, er ist ja auch so ein wichtiger Teil eigentlich. Ich hätte gedacht, dass du dich auf die Suche machst und einfach mal versuchst, Kontakt aufzunehmen. Einfach ein paar Erinnerungen, auch aus der Berliner Zeit, die der Junge vielleicht hatte von damals, die abzufragen.
Ja, ich habe das ein bisschen sein gelassen. Ich habe ja sonst mich immer gerne auch darum gekümmert, dass ich einen persönlichen Zugang zu einer Geschichte finde, dass ich Leute interviewe, dass ich Familienangehörige kennenlerne, wie ich das bei dem Boxer zum Beispiel gemacht habe. Bei Bowie war es dann wirklich so, es gibt so unfassbar viel Material über den Mann, dass man halt eher aussortieren muss.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute auch einfach keine Lust mehr haben, so ständig die Geschichten zu wiederholen. Also ich hatte mit Tony Visconti hatte ich mal kurz Kontakt gehabt. Da merkte ich dann aber auch so, der möchte lieber sein Ding machen. Und ich habe ihn auch jetzt nicht nach Geschichten gefragt, sondern einfach nur, dass wir uns mal treffen, wenn er mal in Deutschland ist, weil er auch in Hamburg oft bei einem Festival gearbeitet hat.
Ja. Der ist ja auch ein Producer, ne?
Der ist Producer,
also ja. Also der ist hauptsächlich Producer.
Ja,
hat auch Instrumente gespielt, hat auch mit
hat auch Instrumente gespielt.
Aber er ist vor allem einer der großen Producer.
Ja, ja, ganz großer Name in der Musikwelt. Dann habe ich mit Edu Meyer hatte ich Kontakt. Das ist der Toningenieur gewesen von David Bowie hier in Berlin im Hansa-Studio. Und der ist wunderbar, der ganz großartiger Mann. Der ist jetzt auch schon 80. Mit dem habe ich mal telefoniert, was sehr, sehr lustig war, weil der dann auch so ein bisschen so Geschichtchen erzählt hat von wie David Bowie und Iggy Pop nach einer durchzechten Nacht bei ihm gefrühstückt haben oder so. Aber er konnte sich leider nicht mehr an die Küche erinnern von der Wohnung in der Hauptstraße. Die habe ich mir dann letzten Endes ausgedacht, die Küche. Ja. Also von den Zimmern habe ich Fotos gefunden, auch von dem Zimmer von David Bowie. Aber die Küche ist auf keinem Foto zu sehen. Edu konnte sich auch noch nicht mehr wirklich erinnern, wo die Küche jetzt eigentlich in der Wohnung war. Also das lasse ich dann auch so ein bisschen im Wagen. Also es gibt ja schon viele Szenen, die in der Wohnung spielen.
Ja, ja.
Aber das meiste habe ich mir dann zusammengereimt oder halt mich bei den Fotos bedient, die ich hatte.
Lustigerweise, ich habe noch einen Podcast, den ich mache, Viva der Tag, Liebling. Und da haben wir eine Hörerin und das ist die Margarete. Und die schrieb uns von ihrem Bruder. Der ist jetzt 70 geworden und er ist groß geehrt worden im Saarland von seiner Heimatstadt und bla bla bla. Und das war ein ganz bekannter Tontechniker und so weiter. Mir sagte der vorher nichts und ich fand es ganz interessant. Und einen Tag später oder am Abend selber lese ich Low, deine Graphic Novel. Und es wird dieser Name erwähnt, Conny Plank.
Ah, ja, natürlich.
Und das ist seine Schwester, die uns geschrieben hatte.
Ach, mein
Meinte,
Gott.
Meinte, ja, hier mit Conny, das ist mein Bruder, der hat das und das gemacht, wurde gerade geehrt. Es gibt auch einen tollen Dokumentarfilm, den hat sein Sohn über ihn gemacht, hat sie uns eben geschrieben. Und am Abend lese ich, David Bowie fährt mit Iggy Pop Auto. Vorne auf dem Armaturenbrett sind diese ganzen Kassetten von Can. Und da war auch noch eine Band, die ich noch nie gehört hatte. Also es gab Can, Kraftwerk und die dritte, die...
Der Cluster, glaube ich, Cluster. Neu.
Neu.
Neu
war das, genau. Neu. War das, und er schwärmt von diesem großartigen Tontechniker und Zauberer und Magier Conny Plank. Und nicht nur, heute Morgen hat mir seine Schwester eine E-Mail geschrieben. Hast du mit Conny Plank gesprochen? Denn der ist erst 70 angeblich.
Ach guck, echt?
Ja, also meine, sie sagt,
Gott,
er ist jetzt 70 geworden.
Ich würde natürlich wahnsinnig gern mal mit dem sprechen. Der war nun unfassbar wichtig für die ganze Musikszene dort. Und ich habe ja tatsächlich so eine kleine Verbindung mit Can.
Kölner Band, ne?
Kölner Band.
Krautrock.
Und die hatten nämlich ein Tonstudio gehabt in Weilerswist. Die Can-Studios, glaube ich, hießen sie nur.
Okay.
Und da haben auch ein paar andere Bands aufgenommen. Und ich habe tatsächlich Holger Tschukay, also den weiß nicht, ob man ihn Mastermind der Band nennen kann, aber auf jeden Fall den Tüftler von der Band, den habe ich noch kurz bevor er gestorben ist, im Steakhouse in Weilerswist gesehen.
Ein
paar Jahre später habe ich ein Konzert gemacht mit einer Band in Peking. Da war ich eingeladen vom Goethe-Institut. Und
hast gezeichnet.
Genau, ich mache diese Live-Zeichnen-Konzerte. Genau. Und da ist dann diese chinesische Band aufgetreten. Und ich habe mir ihre Setliste angeguckt und die haben einen Song von Can gespielt.
Ja.
Und dann habe ich denen geschrieben und habe gesagt, okay, das möchte ich unbedingt. Ich möchte dazu ein Porträt zeichnen von Holger Tschukay und ihm damit danken. Und das war echt ein schöner Moment bei dem Konzert. Mitten in Peking, in so einem Club, zeichne ich Holger Tschukay und sie spielen Ken. Da hat sich so einige Kreise haben sich da so wieder zusammengefunden.
Ach, wie toll. Was hast du sonst gezeichnet an dem Abend? Chinesische Landschaften, oder?
Nee, ich habe dann schon so die Lyrics von denen bekommen. Okay, okay. Die haben, ich glaube, schon auf Englisch gesungen. Dann habe ich halt immer so Illustrationen zu den Themen in den Songs gemacht, also wo es auch sehr viel so Coming-of-Age-Texte waren das so. Es war wirklich ein total schöner Abend. Das wirklich, die machen so ein bisschen Indie-Pop. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, müsste ich mal raussuchen. Das war in so einer Kunstgalerie im Zentrum von Peking, die halt auch eine wahnsinnig gute Bühne hatten. So war total voll. Und die Leute standen so um meinen Tisch rum und haben mir beim Zeichnen zugeguckt und das Ganze wurde dann mit einer Kamera gefilmt, die so über dem Tisch montiert ist und dann hinter die Band projiziert. Also dass Musik und Zeichnung so eine Einheit bilden sollen.
Ja. Früher war das so wie so ein Overhead-Projektor, hieß der schon damals bei uns in der Schule, wo man dann etwas an die Wand werfen konnte. Das ist jetzt etwas moderner. Du machst das auch heute noch regelmäßig. Diese Live-Drawings, dass du etwas dazu zeichnest. Dieses Jahr warst du auch in Erevan, in Armenien.
Ja, genau.
Und hast was genau gemacht? Was war das für eine Einladung? Auch wieder Goethe-Institut?
Goethe-Institut war beteiligt, aber das war eigentlich eine Einladung von einem Animationsfilmfestival. Reanimania heißt das. Und die haben mich gleich für eine ganze Woche eingeladen und ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch und war so, oje, Festival in Armenien, na, wie wird das wohl sein? Und dann war das total großartig. Die haben ganz große Namen eingeladen dafür, haben so ein paar Filmpremieren da auch gehabt. Aaron Blaise war da, das ist einer der Chefzeichner von Disney, der Workshops gegeben hat. Und dann hatten wir geplant, dass ich mit einer Band auftrete, die heißen Fix, Freedom is Expensive. Das ist ein Nebenprojekt von der Band Bambir, die die bekannteste Rockband aus Armenien ist. Und die haben da so ein Konzert gegeben im Hard Rock Café in Erevan. Wir haben nicht geprobt. Ich habe die Setlist 1,5 Stunden vor Beginn des Auftritts gekriegt. Ich musste mir ganz schnell irgendwas ausdenken.
Was aber für dich jetzt auch nicht so die Herausforderung ist.
Es ist nicht
also
die Herausforderung.
Ich kenne das schon. Aus dem Ärmel.
Ja, das ich kenne das schon so ein bisschen. Ja. So, und dann hatte ich mir dann irgendwie so überlegt, das hatte so einerseits so ein bisschen mit dem Thema 1984 zu tun. Der Sänger hat mir so ein bisschen erklärt, so ja, es geht auch so ein bisschen um dieses Paranoide und Überwachung und so. Ah ja, 1984 und so. Habe ich das alles so zusammengewürfelt. Habe gedacht, oh Gott, das wird total furchtbar, weil wir haben halt nichts geprobt. Und am Ende sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, das war ja Wahnsinn, das war ja wie ein animierter Film, was du da gemacht hast. Wie lange habt ihr denn geprobt?
Ja.
Und ich so, ja, gar nicht.
Was hast du gezeichnet zum Beispiel?
Zum Beispiel in einem Song habe ich dann halt, das hat vielleicht auch wieder mit Bowie zu tun. Ich habe so ein Pärchen gezeichnet, was sich küsst und dann sind so ganz viele Kameras und Augen um sie herum. Mhm. Oder ein Bild, da ging es halt um Soldaten, die in den Krieg ziehen, aber halt eigentlich sind die Uniformen übersät mit Stickern von den großen kapitalistischen Firmen, so weil es in einem Text dann auch darum ging. Also sind immer so Zeichnungen, die halt schon mit den Lyrics zu tun haben, die mir der Sänger aber erklären musste, weil die hatte er jetzt nicht mit.
Ja.
Und ich habe dann so frei drüber improvisiert und es hat immer irgendwie geklappt. Mhm. Und ich glaube, das war eins der schönsten Konzerte, die ich hatte, weil die Songs auch relativ lang sind. Die machen so ein bisschen so psychedelischen Industrial Rock und da sind die Stücke halt meistens dann schon länger als 3-4 Minuten.
Ja.
Weil meine Idee ist ja, dass ich mit der ersten Note anfange, mit der letzten aufhöre. Und wenn die Stücke länger sind, dann habe ich auch mehr Zeit zum Zeichnen.
War Bowie eigentlich ein lustiger Typ? Es gibt so wunderbare Sätze von ihm. Also ich habe jetzt gestern habe ich erst gelesen, ich bin ein geborener Bibliothekar mit einem Sexualtrieb. Was für ein witziger Satz, oder?
Das ist toll, ja.
Ja, oder ich habe mein Image so viele Male neu erfunden, dass ich die Wahrheit nicht erkennen möchte, dass ich ursprünglich eine übergewichtige koreanische Frau war.
Hast du das nicht gehört?
Nee, I reinvented my image so many times that I'm in denial that I was originally an overweight Korean woman. Und witzig, also man kennt ihn ja schon von Talkshows. Da gibt es ja so ein paar legendäre Talkshows, kann man auch, glaube ich, bei YouTube noch sehen, wo er sehr auch lustig, auch selbstironisch sehr entspannt auch antwortet. Mhm. Also man merkt schon, dass da einer nicht nur sehr geistvoll, aber auch durchaus witzig ist. Aber ich weiß nicht, ob David Bowie, aber diese Sätze klingen nach einem sehr lustigen Mann.
Doch, der muss schon auch sehr lustig gewesen sein. Es gibt auch irrsinnig witzige Fotos, gerade von ihm und Iggy Pop zusammen, auch aus Berlin, wo die zusammen irgendwie Quatsch machen, Grimassen schneiden oder einfach nur irgendwo sitzen und Kuchen essen. Das fand ich auch total süß. Und dann habe ich ein Foto entdeckt, da bin ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Das muss... Ich vermute mal, dass es vor seinem Haus in Los Angeles aufgenommen wurde. Stehen so parkende Autos und im Vordergrund steht so ein weißer Golf, glaube ich, ist das. Und dahinter ist eine Parklücke und da sitzt David Bowie und tut so, als ob er ein unsichtbares Auto steuert. Mhm. So mitten auf der Straße hockt er da so quasi in der Fahrerposition und hält ein unsichtbares Lenkrad. Und man weiß einfach nicht, was hat der sich dabei gedacht. Ich verstehe es nicht, aber es ist so lustig, dieses Foto.
Ja, und auch ein schönes Zitat. Ich bin kein Prophet oder steinalter Mann, nur ein Sterblicher mit dem Potenzial von Superman. Ich lebe weiter.
Wow.
Das wäre jetzt ein schöner Schlusssatz, aber wir sind noch nicht am Ende.
Wahnsinnig schöner Satz.
Ja, also hat gute Sachen von sich gegeben.
Und er hat auch gesagt, auf die Frage, was seine Vorstellung von Perfect Happiness, glaube ich, war die Frage, hat er gesagt, lesen. Ich glaube, dass jetzt auch demnächst am BE wird auch etwas gemacht darüber.
Berlin Ensemble.
Mit dem Schauspieler Alexander Scheer, was ich großartig finde.
Ja, das ist ein Wahnsinniger, der kann sowas gut.
Er ist perfekt. Ich habe ihn gesehen in Hamburg, als das Musical Lazarus aufgeführt wurde und er hat Bowie gespielt und gesungen und er war wahnsinnig gut.
Ach, guck mal. Ja, und er hat ja auch hier den Liedermacher gespielt, Alexander Scheer. Da ist er mir zum ersten Mal untergekommen, der ostdeutsche Liedermacher.
Den Gundermann.
Mhm. Mir fiel der Name jetzt gerade nicht ein, den er auch in Perfektion gespielt hat. Also es war großartig.
Ja, da hat er mich zum ersten Mal so wahrgenommen, da hat er mich wirklich umgehauen.
Ja.
Das war genau, so eine intensive Darstellung mit allen Höhen, Tiefen, Abgründen. So.
War die erste Blu-ray, die ich mir gekauft habe, Gundermann, weil mich das so überzeugt hat. Ja, du beschäftigst dich gerne, wenn du natürlich so biografische Geschichten machst, auch mit diesen echten Personen. Ist immer gut, wenn man auch Kontakt aufnehmen kann. Das war bei Nick Cave zum Glück der Fall. Auch eine Biografie, eine Graphic Novel, die international auch viel Anerkennung gefunden hat. Mercy on Me. Du musstest ihn fragen, ob du das machen darfst. Also beeindruckt hat er dich schon immer. Dann kam die Idee irgendwann. Wie hast du Kontakt aufgenommen zu ihm?
Also erstmal, ich hätte ihn nicht fragen müssen.
Ach, du hättest es gar nicht
aber es gibt ja so rein rechtlich, so ich darf eine Biografie über eine Person des öffentlichen Lebens machen. Ja. Ich darf nur nicht lügen. So, dann kann die Person mir dann schon an den Karren pissen. Oder wie sagt man das nochmal?
Okay.
Aber es war dann so, dass ich die Idee hatte und dann habe ich halt so davon meine Agentin gefragt und die hat dann gesagt, ach, ich kenne da jemanden, der kennt da jemanden. Und dann hatte ich Kontakt mit der Plattenfirma von Nick Cave. Und die haben dann eine E-Mail geschrieben an die Assistentin. Die hat zurückgeschrieben und hat gesagt, der kriegt so eine Anfrage jede Woche. Also ich leite es mal weiter, aber erwartet nichts. Und ich weiß es nicht mehr, 2 Wochen später kriegte ich eine E-Mail von Nick Cave persönlich. Okay. Der mir dann geschrieben hat, er findet die Idee toll. Er kannte meinen Comic über Johnny Cash.
Genau.
Und den fand er gut. Und er stellt sich das so und so vor.
Gleich mal bahnweise.
Gleich direkt Ideen. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht.
Gute Ideen? So.
Ja.
Okay, sogar gute Ideen.
Die ich zuerst nicht befolgt habe, muss ich gestehen. Ich habe dann so einen Entwurf geschrieben, wie ich mir das vorstelle, habe das dann auf Englisch übersetzt, ihm geschickt. Dann haben wir einen Telefontermin ausgemacht und dann hat er mir das um die Ohren gehauen und hat gesagt, das ist total langweilig. Er hat dann eigentlich so wörtlich gesagt, so, Mann, Reinhard, du machst einen Comic, du musst doch nicht irgendwie bei den Fakten bleiben. Deine Geschichte, die ist irgendwie so öde erzählt, das bleibt so an den Fakten kleben.
Also so chronologisch einfach erzählt.
Die Geschichten da so erzählt.
Das ist nicht sein Universum. Mhm. Hatte er das in der ersten Mail auch schon so angedeutet, weil du gesagt hast, du hast es nicht befolgt, was er geschrieben hatte oder vorgeschlagen hatte?
Er hatte gesagt, ich sollte es mal so ein bisschen mehr so legendenhaft, märchenhaft angehen.
Hat er gleich am Anfang gesagt,
ja. Mhm. Und dann hat er noch gesagt so, mein Gott, Reinhard, du machst einen Comic, da kannst du alles machen, du kannst mich auch auf den Mond schießen. Und das muss ich erstmal sacken lassen.
Ja.
Dann habe ich eine recht harte Phase gehabt, wo ich drüber nachgedacht habe, okay, was will ich eigentlich erzählen? Und bin schließlich davon abgekommen, diese Lebensgeschichte so zu erzählen, wie ich sie jetzt in der Biografie vorgefunden habe. Es gibt ja auch gar nicht viele Biografien über den Mann. Ja. Und habe mich dann dazu entschieden, eine Auseinandersetzung zu machen mit dem Künstler und dem Werk. Und habe dann mir gedacht, naja, er entwickelt ja Charaktere. Und wenn die Charaktere gut entwickelt sind, dann leben die ja für mich als Leser oder als Zuhörer von den, ja, von den Liedern.
Ja.
So, dann nehme ich die irgendwann als lebendige Wesen dar.
Ob das nun der mörderische Liebhaber ist in Where the Wild Roses Grow, mhm, oder wir haben den kranken Kapitän oder was weiß ich, den verschmähten jugendlichen Jungen. Oder das sind so, genau, ja, Figuren, ja, die er auch geschaffen hat.
Mhm. Ja. Und wenn das so ist, dann ist der Künstler ja quasi so ein Erschaffer von Welten. Also der erschafft so ein Universum und lebende Figuren da drin, die irgendwas machen. Also im Grunde genommen so eine Art Gottgleichheit. Und ja, tatsächlich hat Nick Cave das auch immer in so einem Essay oder einem Interview hat er das auch mal so beschrieben. Und dann kann dieser Künstler ja mit dieser Figur machen, was er will. Und dann ist es ja dann auch eigentlich rechtens, wenn die Figuren leben, dass die sich dann auch mal beschweren und sagen so, Moment mal, also wieso muss ich denn dauernd sterben oder warum muss ich sterben in deiner Geschichte?
Ja.
Einfach nur, damit du ein gutes Ende hast.
Ja.
Und das ist so der Kern, die Kernidee von meinem Aufbau in dem Buch, dass die Figuren ihre eigene Geschichte haben, ihr eigenes Leben, ja, und ihn am Ende damit konfrontieren. Und wo es dann halt auch darum geht, was macht denn eigentlich ein gutes Kunstwerk aus und wo ist denn halt so dieser kreative Gedanke, der das Ganze befeuert, der das Ganze anfängt. So, wo, ja, wo sind wir da? Und da kam ich dann auf das Higgs-Boson-Teilchen, mhm, was ja dann bei ihm Higgs-Boson-Blues diese,
genau,
Rolle spielt.
Weil Nick Cave immer sehr interessiert war, auch an Wissenschaft, an Parallelwelten, an dem CERN. Mhm. Er wollte dann wirklich nach Genf irgendwann mal zum CERN auch fahren. Das war also auch ein Wunsch.
Ach so,
von ihm? Ja. Nein, ich frag dich.
Ach so, ich kann mir vorstellen, dass er auch mal da war.
Also in deiner, nein, aber in der Graphic Novel.
In der Graphic Novel fährt er dahin.
CERN. Ja, genau. Er möchte mit dem Auto zum CERN fahren, mhm, und möchte dieses kleinste Teilchen, das ein bisschen vielleicht die Erschaffung der Welt erklären könnte,
genau,
oder mit dazu beitragen, ja, da möchte er mehr drüber wissen.
Hm. Also. Und in diesem Song, also Higgs-Boson-Blues, ist ja ein sehr erratischer Text, sehr, sehr schwierig zu verstehen, was da eigentlich ist. Aber es ist ja auch so eine Vision der Apokalypse gleichzeitig und verschiedene historische Bezüge. Aber dann eigentlich, ich habe es immer so als so eine Fahrt, so eine Odyssee gesehen, mhm, diesen Song. Und so wollte ich dann auch dieses letzte Kapitel dann aufbauen. Er fährt dann eigentlich, während die Apokalypse losbricht, fährt er zum CERN, um rauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich der Kerngedanke von dem Ganzen.
Ja.
Und da trifft er dann auch Robert Johnson und
den berühmten Gitarristen, der ja, diesen Pakt mit dem Teufel getroffen hat, offensichtlich, sonst kann man sich nicht erklären, dass er von heute auf morgen von einem sehr durchschnittlichen Gitarrenspieler zu einem Gott wird.
Hm.
Anders lässt es sich nicht erklären.
Ja, und da gibt es diese Legende, die Crossroads-Legende.
Ja.
Und natürlich hat diese Geschichte auch wieder damit zu tun. Mit dem, was macht ein Künstler aus und wo ist dann dieser zündende Gedanke, ja, dieser kreative Funken, der alles in Bewegung setzt.
Ja. Wo hast du Nick Cave dann zum ersten Mal getroffen und dem dann vermutlich auch ein paar Entwürfe auch persönlich mal vorgelegt?
Tatsächlich habe ich ihn das erste Mal getroffen nach einem Festival. Das war so hier so Richtung Spandau, mhm, das Greenville Festival. Das, mhm, gab es leider nur zweimal, weil das, okay, war ein ganz tolles Festival.
In Brandenburg.
In Brandenburg, ja. Mhm. Und da hatte ich dann halt schon mit der Assistentin Kontakt aufgenommen. Und sie hat dann gesagt, ja, kommt dann nach der Show, kommt er dann Backstage, da hole ich euch dann ab und dann könnt ihr mal kurz Nick Cave Hallo sagen. Und ich war da mit zwei Freunden. Wir haben uns diese wahnsinnig tolle Show angeguckt von den Bad Seeds. Und dann kam hinter der Bühne kam schon so ein Unwetter hoch. Ich glaube, die konnten auch nicht mehr die Zugaben spielen. Wir mussten das Konzert abbrechen und dann so in dem dreuenden Unwetter, was da so hochkam, sind wir dann nach hinten gelaufen. Dann hat die Assistentin uns in Empfang genommen und hat uns dann dahin geführt. Und da saß dann Nick Cave mit einem Glas Wasser auf den Stufen. Und wir kamen dann so hin und er sagte dann, ey, und wer von euch ist jetzt Reinhard? Und dann haben wir da mit dem gesessen, irgendwie, weiß ich jetzt nicht mehr.
Fühlt sich schon gut an, oder?
20
Wenn er schon gleich so anfängt.
Wahnsinn,
oder?
Ja.
Das Wer von euch ist denn Reinhard und du nur, it's me?
Ja.
Gutes Gefühl, ne?
Ja. Ja. Dann haben wir mit dem so geplaudert. Ich habe so ein paar Ideen so aufs Tablett gebracht und dann haben wir uns verabredet, dass wir das dann halt dann schriftlich machen, weil wir mussten dann das Gespräch abbrechen, weil das Unwetter halt wirklich aufzog.
Okay.
Und dann haben wir uns verabschiedet und dann bin ich dann mit meinen Freunden dann so über die Wiese gelaufen zu unserem parkenden Auto und dann macht es einen Donnerschlag und dann kam so eine Wand von Regen runter und rannten da ins Auto und sagten nur so, ist ja unfassbar, das ist so, anders kann eine Begegnung mit Nick Cave auch nicht enden. So. Das war so ein apokalyptischer Regen, der da runterkam.
Krass. Und ansonsten war er aber mit den Entwürfen in der Folge auch happy, du konntest dann einfach deine Arbeit machen oder inwiefern hat er sich nochmal eingemischt?
Ich habe dann erstmal angefangen zu arbeiten, also klar, nachdem halt klar war, ich muss das Ganze halt jetzt anders aufziehen, habe ich auch erstmal Zeit für mich gebraucht, da habe ich dann auch wirklich erstmal gedacht, so, okay, ich muss das jetzt erstmal für mich selber klar kriegen und dann war ich soweit, dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann ist dieser schreckliche Unfall mit seinem Sohn passiert, wo sein Sohn gestorben ist. Und dann habe ich ihn auch wirklich alleine gelassen, also in Ruhe gelassen, sagen wir mal. Da wollte ich jetzt nicht noch ankommen, hier mit, guck mal, mit meiner Biografie.
Ja.
Ich hatte auch wirklich Schiss, dass dann vielleicht eine Ablehnung kommt, dass er das nicht mehr will.
Ja.
Dann, ich weiß es nicht mehr, ein Dreivierteljahr später oder so, hatte ich einen Auftritt in London gehabt und hat dann mich beim Management gemeldet und habe dann gesagt, so Leute, ich komme nach London.
Ja, auch wieder ein Live-Drawing da, live auf der Bühne zeichnen.
Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Es war, glaube ich, eine Präsentation von der englischen Ausgabe von einem Buch.
Okay.
Aber ich weiß nicht mehr, welches das war.
Ja.
Und dann war ich in London und dann hat die Assistentin gesagt, so ja, komm mal dann zu den Abbey Road Studios. Ich war unfassbar nervös, hatte die ganzen Dateien mit auf dem Laptop. Dann hat sie mich dann in so einen Nebenraum geführt in den Studios und dann kam Nick dann auch dazu und dann haben wir uns auf den Sofa gesetzt und ich habe ihm auf meinem Laptop habe ich dann die ganzen Seiten gezeigt, die ich schon fertig hatte, hat mir mein Konzept erklärt, was ich vorhabe. Der hat sich alles angeguckt, hat Fragen gestellt und hat dann schließlich gesagt, so, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, dann habe ich einen anderen Termin. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich will alles sehen. Und dann haben wir schließlich eine geschlagene Stunde da gesessen, hat sich alles angeguckt und mir zugehört, was ich jetzt eigentlich erzähle und dass ich jetzt auch den letzten Jahre seiner Biografie ausklammer, dass ich das nicht will. Ja. So, und dann hat er sich schließlich verabschiedet und dann ist dann gegangen. Dann kam die Assistentin wieder rein und meinte zu mir, sag mal, was hast denn du mit dem gemacht? Der hat ja bis über beide Backen gestrahlt.
Gott, wirklich?
Und da wurde mir auch ganz warm ums Herz.
Und das in dieser schweren Zeit.
Das in dieser schweren Zeit, ja. Und hat ja auch einen wunderbaren Klappentext geschrieben über das Buch und hat gesagt, das Buch wäre voll mit Halbwahrheiten und Lügen, aber näher dran an der Wahrheit als jede andere Biografie. Und ich fand es so lustig, diesen Satz. Natürlich haben wir den aufs Buch gedruckt. Und,
ja, klar.
Und ja, ist so jetzt immer, wenn ich hier in Deutschland irgendwo mal auf einem Nick Cave-Konzert bin, dann gucke ich halt immer, dass ich dann auch mal Backstage komme, dass wir mal zumindest ein Handshake hinkriegen.
Na klar, es war ein Nick Cave-Jahr mit legendären Konzerten. Also legendär ist vielleicht übertrieben, aber es war eines der großen Konzertereignisse in Deutschland. Du warst in Berlin.
Ja,
ich war auch
toll.
Da. Ich war auch da zum allerersten Mal. Du hast mir Nick Cave überhaupt durch deine Graphic Novel überhaupt erst nahegebracht. Außer Where the Wild Roses Grow kannte ich vor 2 Jahren eigentlich nichts von ihm. Auch heute noch, die meisten meiner Freunde, Freundinnen können mit Nick Cave gar nichts anfangen, obwohl er einfach so wahnsinnig groß ist. Und ich war zum ersten Mal im Konzert und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und du warst auch da.
Ich war auch da, ja. Ich war wahnsinnig beeindruckt. Die haben ja 2,5 Stunden gespielt und hatten wahnsinnig gute Laune. Und
du hattest gute Laune. Oder er?
Er hatte
gute Laune.
Ja. Und man merkte so, er hat so eine Idee gehabt, auch für sich selber Spaß rauszuziehen und auch Songs zu spielen, die jetzt niemand erwartet hätte. Er hat zum Beispiel 2 Grinderman-Sachen gespielt. Er hat ganz viel vom neuen Album gespielt. Und da muss ich sagen, da habe ich die Songs dann auch zum ersten Mal verstanden. Ich habe das Album, hatte ich mir zu Hause ein paar Mal angehört und war nicht so richtig überzeugt, aber live funktionierten die Songs wahnsinnig gut. Ja, er hatte einfach, das war so eine positive Ausstrahlung und ich meine, ich weiß nicht, wie der Mann das macht, der ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, aber der pest auf der Bühne rum, springt rum, wirft sich ins Publikum.
Knallt doch das Mikrofon immer mal wieder auf die Bühne. Ein Graus für jeden Tontechniker. Mhm. Möglicherweise ist das Mikro nämlich kaputt, wenn er es das nächste Mal benutzen möchte.
Auch gut sein,
aber ist ihm alles egal. Er haut das immer so. Gehört zur Show auch dazu.
Ja, wirft sich auf die Knie. Ich weiß nicht, wie die Knie das mitmachen, ob der da irgendwie Polster hat. Aber der gibt einfach alles auf der Bühne. Das ist schon toll.
Und wie hast du ihn nach dem Konzert, ich gehe davon aus, du hast ihn auch Backstage dann auch noch treffen können. Wie hast du ihn da erlebt?
Da war der, sagen wir mal, mega entspannt. Ich hatte gesehen, der stand danach so ein paar Leuten rum und ich habe mich zuerst nicht getraut, dann so dahin zu gehen und habe dann schließlich so meinen Mut zusammengenommen. Wir hatten uns ja nun auch schon irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Jahre nicht gesehen.
Ja, aber du hast seine Graphic Novel gezeichnet.
Ja, Reinhard. Bin ich da hingegangen und hab so, hallo, kennst mich noch? Und er dann so, klar, Reinhard. Und hat dann gefragt, was ich jetzt so mache. Dann habe ich ihm erzählt, dass das neue Buch fertig ist. Und dann habe ich ihm noch erzählt, dass ich diese Live-Zeichnen-Konzerte mache, auch jetzt sehr viel mit klassischer Musik. Und dann ist was ziemlich Verblüffendes passiert. Der hat sich zu den Umstehenden umgedreht und hat denen erklärt, was ich mache.
Ja.
Da war ich schon verblüfft. Woher weiß der das jetzt eigentlich? Also das muss der irgendwie mitgekriegt haben, dass ich jetzt diese Live-Zeichen-Konzerte mache mit Bands oder mit klassischer Musik. Ja. So, jetzt, ich habe mir versprochen, sobald es eine englische Übersetzung von Low gibt, dann kriegt er eine auf jeden Fall.
Ja, klar. Ist Nick Cave eigentlich selbst ein guter Zeichner?
Er kann zeichnen, ja. Und,
denn in dem Vorwort, glaube ich, zu deinem Artbook, das du auch noch zu Nick Cave Studien hast, hat ja auch dein Kollege, der damals eine Biografie, Max Dax geschrieben, hat ja auch erzählt, dass er, um quasi jede Bühne wieder neu für sich in jeder Stadt einfach zu erfahren, vorher zeichnet Landschaften, Wege zu der Stadt. Was ist da dran? Was macht er da?
Das wusste ich noch nicht.
Es steht in deinem Buch.
Steht in meinem Buch drin, echt.
Ist ja auch schon ein paar Jahre.
Ist ja, ja ein paar ist schon ein bisschen länger, ja. Ah, nee, jetzt erinnere ich mich. Es war nicht die Bühne, sondern die Songs. Um sich die Songs zu merken.
Ach, okay, weil es stand in der Zeit, jeweiligen Stadt oder für die jeweilige Bühne. Mhm. Aber da war nicht Stadt von Stadt gemeint, sondern was anderes.
Ja.
Dann um die Songs für sich selber zu
Ja, zum Beispiel von Red Red Hand, dass er dann wirklich das so visuell auch zeichnet. Um das zu verinnerlichen. Ja, es gibt Zeichnungen von ihm, die sind schon krude, manchmal auch sehr, ich will nicht sagen schweinisch, aber schon eindeutig.
Ja.
Und ich habe ihm tatsächlich mal nach einem Konzert, habe ich ihm mal so einen Pinselstift geschenkt, die ich auch immer benutze, diese Pinselstifte, die sehen aus wie ein Füller, aber vorne ist ein Pinsel.
Ja.
Und den hat er dann eingesteckt mit den Worten, oh, that's how it's done.
Aber ich weiß nicht,
ob er es jemals benutzt hat.
Ja, Nick Cave, einer, der uns 2024 nochmal wieder sehr präsent war mit einem neuen Album und auch einer Tour. Und das war auch ein schöner Anlass vielleicht für viele, dann auch diese Graphic Novel, Mercy on Me, nochmal zu entdecken, wo du nicht alle Songtexte abdrucken durftest. Das weiß ich noch, das hast du mal erwähnt, beziehungsweise... Also einige oder die meisten hast du mir damals, glaube ich, gesagt.
Bei Nick Cave haben wir tatsächlich dann natürlich über ihn auch die Erlaubnis gekriegt, so viel Songtexte zu benutzen, wie wir brauchen.
Ja.
Und die haben uns einen sehr, sehr guten Preis dafür gemacht. Also man muss das wirklich kaufen, die Songtexte.
Wer hat die Lizenzen? Nicht Nick Cave selber.
Das ist so eine...
Hat die Plattenfirma dann?
Ja, die Plattenfirma und dann gibt es halt wieder so eine Unterabteilung für die Lyrics, die Rechte, Abteilung so. Bei Johnny Cash war es schwierig. Da hatten wir tatsächlich, da liegen die Songrechte liegen irgendwo bei verschiedenen Firmen, manchmal auch Privatpersonen.
Ja.
Und einen Song durften wir nicht benutzen. Ich glaube, das war Ring of Fire. Das habe ich dann halt ändern können.
Ja.
Bei David Bowie war es schwieriger, weil die David Bowie-Rechte, die liegen zwar auch zum größten Teil beim Estate, aber die hatten dann auch gesagt, dass sie kein Interesse haben. Und wir haben dann uns an die Regeln gehalten und halt nur ganz wenig.
Ja,
okay. Es gibt so ein bisschen Fair Use.
Ja. Reinhard, dann dir ganz herzlichen Dank. für heute.
Ich danke, schönes Gespräch.
Und an was zeichnest du gerade? Also gibt es ein neues Projekt, das in der Mache ist?
Es gibt Ideen für neue Projekte, aber ich habe jetzt mir gesagt, so dieses Jahr ist es jetzt so viel gewesen, ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen Abstand von dem Ganzen, ich muss selber erstmal gucken, wo ich hin will. Mhm. Ich will jetzt nicht das nächste Buch hinterher schieben mit einer Musikerbiografie, auch wenn es sehr viele Ideen gibt.
Ich habe einen Tipp für dich, ich habe was Gutes für dich.
Na, das kannst du mir gleich dann mal
mache ich auch gleich, ich habe auch ein schönes Berliner Thema. Und ich habe was Gutes für dich, was keine Musikerbiografie ist.
Oh, sehr gut.
Aber es darf was Biografisches trotzdem sein.
Ja.
Okay.
Gerne.
Gut. Das sage ich dir dann gleich. Mhm. Ja. Und derweil bist du auch bei der einen oder anderen Oper sogar auf der Bühne mit Live-Drawings. Zu was hast du gezeichnet?
Tatsächlich in Bielefeld an der Oper habe ich Jeanne d'Arc gemacht. Da gibt es eine Oper von, oder ein Oratorium, glaube ich, nennt sich das, von Arthur Honegger.
Die Jungfrau von Orléans, jawohl. Mhm.
Und das war eins der schönsten Erlebnisse, die ich hatte mit meiner Kunst in meinem Leben. Das war anderthalb Stunden dauert die und ich habe dann wirklich den ganzen visuellen Teil bestritten. Und es gab ein Orchester, es gab einen riesigen Chor, es gab die Solisten. Johanna Wokalek war unsere Jeanne d'Arc und es gab einen Kinderchor dabei. Und das war so bewegend, diese vier Aufführungen, die wir gemacht haben. Da war dann wirklich die Idee, okay, das will ich eigentlich jetzt professionalisieren, da will ich weitermachen und mehr Auftritte haben.
Talk mit Thies.
So viele Themen prasseln auf mich ein, wenn ich irgendwie mein Handy öffne, da ploppt so viel auf.
Und ich frage mich da oft, was ist davon übermorgen denn noch wichtig?
Genau deswegen machen wir unseren Podcast, Was geht, was bleibt.
Und wir laden uns dafür Menschen ein, die mitten im Thema sind.
Wir fragen uns zum Beispiel, warum wählen immer mehr Menschen rechts?
Hat die Kultur versagt? Wir sind uns nicht immer einig.
Aber wir haben echt viel Redebedarf.
Jeden zweiten Freitag, Was geht, was bleibt, in der ARD-Audiothek.